Hallo, mein Name ist Jens Fischer-Odrian und das ist Apolut Uncut. Ich hatte gerade ein sehr schönes Konzert in Bayern und dachte mal, ich teile den Song, den ich am liebsten gespielt habe, mit euch, zumindest den Anfang. Analogisch. MP3 verschickt spielt aber nicht ab. Soll ich CDs brennen oder die Files umbenennen? Oder den Rekorder vor dem Anspiel verbrennen? Dann muss der keine Fremdkörper erkennen. Oder doch lieber auf Tape den alten John Lennon hören, ohne die Ohren an die MP3s zu gewöhnen. Lieber analogisch oldschool, sich mit Sextapes Platten verwöhnen. Kannst du lustvoll zu dem Rauschen deiner Love-Songs stöhnen, mit Tee und gutem Essen deiner Frau das Leben verschönen. Dann, wenn sie schläft, mit ihren Gedanken dir das Herz voll dröhnen, reiß sie ein deine Schranken. Und wenn sie aufwacht, gib was ab und macht eine Party zu zweit. Am besten ist der Rausch mit deiner Frau in ihrem Hippie-Kleid. Denk an sie, nimm sie mit der Feder goldenen Trip. Und wenn sie aufwacht, gib was ab und macht eine Party zu zweit. Am besten ist der Rausch mit deiner Frau in ihrem Hippie-Kleid. Denk an sie, nimm sie mit auf jeden goldenen Trip. Du bist und bleibst der Architekt deiner Wege. Nimm ab und zu die Gerade, aber öfters die Schräge. Du bist und bleibst der Architekt deiner Wege. Nimm ab und zu die Gerade, aber öfters die Schräge.
964 Milliarden Euro Steuern allein 2024. Und trotzdem kaputte Schulen, bröckelnde Kliniken und versandender Küstenschutz. 20% der Einnahmen frisst der Apparat selbst für Verwaltung, Versorgung, Verfilzung. Auch für Bomben ist neuerdings immer Geld da, für Beamtenpensionen sowieso. Nur die Zukunft kann warten. Was bleibt von einem Staat, der seine Jungen schröpft, seine Alten verwaltet und sich selbst für unkündbar hält? Oder ist das alles nur wegen Putin, Trump oder dem Klimawandel?
Gut ausgedrückt, der Staat hält sich für unkündbar. Und ich möchte auch nicht darauf warten, bis irgendwann eine AfD-geführte Regierung mit der CDU dann beweist, dass sie es auch nicht besser können. Ich glaube ganz stark, und das nicht erst, seitdem die Grünen sich als totalitär und vollkommen unfähig herausgestellt haben. Ich glaube, dass das Parteiensystem schon seit langem nicht mehr zu retten ist. Ich selber bin ein großer Freund des aleatorischen Systems, das heißt Losverfahren. Das hat man in der Geschichte immer wieder gesehen. Wann immer es probiert wurde, hat es funktioniert. Und ich denke mir, dass diese Demokratie, in der wir leben, oder diese Simulation einer Demokratie, in der wir leben, nicht mehr zu retten ist. Und ich glaube, das Selbsterhalten des Staates ist zum Ziel geworden. Man versucht irgendwie mit möglichst jungen Jahren in den Bundestag zu kommen und da lange zu bleiben. Klar, ist ja auch sehr attraktiv bei den Diäten und bei den ganzen Vergünstigungen, die man bekommt. Also ich glaube, wir müssen Demokratie vollkommen neu denken. Ich glaube, wir sollten mutig sein und wir sollten uns trauen zu sagen, wir wollen viel mehr beteiligt werden an vielen Entscheidungen. Man sieht es in der Schweiz, da wird es zumindest ein bisschen probiert. Aber wenn man mal wirklich zurückgeht eigentlich ins alte Athen, in die Antike und sieht, wie das da dort umgesetzt worden ist, und zwar wirklich das Ringen um die beste Lösung auf eine gute Art und Weise. Klar, da waren Frauen nicht beteiligt, da waren Sklaven nicht beteiligt, das waren die 10% der Bürger, die als Bürger angesehen worden sind. Das würde man heute natürlich ganz anders machen. Und trotzdem denke ich mir, dass dieses Ringen um die beste Lösung und dass man auch Leute zum Beispiel durch das Scherbengericht abwählen kann, beziehungsweise verbannen kann, die dann die Macht missbrauchen. All diese Sachen wären so wichtig, denn was Machtmissbrauch anrichtet, das sehen wir seit vielen, vielen Jahren, eigentlich seit vielen Jahrzehnten. Deswegen mutig bleiben und noch mutiger werden und sagen, wir trauen uns, Demokratie neu zu erfinden und gemeinsam zu gestalten.
Seit dem Hamas-Angriff am 7. Oktober 2023 bombardiert Israel den Gazastreifen nahezu ununterbrochen. Über 60.000 Menschen wurden seither getötet, die meisten davon Zivilisten. Tausende hungern, Kinder sterben täglich an Unterversorgung. Gleichzeitig meldet Israel die Lieferung von Hilfsgütern, während es weiterhin bombardiert. Bomben und Brot zugleich, als humanitäre Tarnung. Und all das läuft unter dem Label Selbstverteidigung. Seit wann gilt das Aushungern von Zivilisten als Akt der Selbstverteidigung?
Natürlich hat das Aushungern von Zivilisten und das Bombardieren von Kindern im Gazastreifen überhaupt nichts mit Selbstverteidigung zu tun. Und ich bin es wirklich müde, immer wieder betonen zu müssen, dass das Ganze nicht am 7. Oktober angefangen hat. Und wenn man jetzt mal die ganzen kleinen Schritte, und die möchte ich jetzt hier nicht im Detail ausführen, die meisten Apolut-Leser und Hörer werden das sowieso wissen. Aber wenn man mal nur zur Staatsgründung zurückgeht, dann muss man einfach feststellen, dieser Staat ist von Haus aus ein Unrechtsstaat gewesen, ein Apartheidstaat, der nicht alle Menschen, die dort gelebt hat, gleich behandelt hat. Und das hat sich nicht geändert. Und von der Seite her dann noch seit 67 die Besatzung zu ertragen und das die Einfuhr von Wasser und Benzin und überhaupt Lebensmitteln so zu rationieren, dass man sie immer so gerade überleben lässt, das ist unerträglich. Und ja, natürlich ist das furchtbar, was am 7. Oktober passiert ist. Aber das war das Resultat einer vollkommen verfehlten Politik, die nie wirklich ernsthaft eine Zwei-Staaten-Lösung oder gar ein großes Palästina, wo alle Menschen gleich sind und gleich vor dem Recht behandelt werden, angedacht war. Von der Seite her muss ich sagen, was da passiert, ist so unerträglich. Und ich muss so weit gehen, dass ich sage, wer das leugnet oder wer behauptet, einen Völkermord in Gaza würde es nicht geben, das setze ich gleich mit jemand, der sagt, Auschwitz hat nie stattgefunden. Also von der Seite, es ist doch so offensichtlich. Und zwar nicht nur irgendwie als Beweis jetzt die palästinensischen Journalisten, die das berichten, sondern eben ganz, ganz viele internationale Journalisten, Ärzte und so weiter und so fort. Also von der Seite her möchte ich immer wieder auch an der Stelle an Francesca Albanese mich herzlich für ihren Einsatz bedanken, die auch unsere Verstrickung des Westens mit dem Unrechtsstaat Israel immer wieder thematisiert und auch sagt, achtet auf die Firmen, bei denen ihr kauft, auch die europäischen, auch die amerikanischen Firmen, die diesen Genozid massiv unterstützen. Also von der Seite her, bitte geht auf die Straße und beendet mit uns gemeinsam durch eine große internationale Initiative dieses furchtbare Sterben und Töten.
Die deutschen Gefängnisse sind zu 86% ausgelastet, in manchen Bundesländern sogar darüber. Besonders dramatisch ist die Lage in Großstädten und Ballungsräumen, wo Justizvollzugsanstalten überbelegt sind, Personal fehlt und Sicherheitsstandards leiden. Ein wachsender Anteil der Inhaftierten sind Untersuchungshäftlinge und Menschen ohne deutschen Pass. Gleichzeitig steigen die Haftzeiten, unter anderem wegen strengerer Strafmaße und Abschiebungshaft. Was passiert, wenn ein System, das erst seine nationalen Grenzen aufhebt, selbst an seine Grenzen kommt?
Ein Land, das seine eigene Belastungsgrenze nicht kennt oder ignoriert, wird früher oder später scheitern. Und da muss man gar nicht sich das große Ganze anschauen. Da kann man auch erstmal in die Kommunen gehen und schauen, was passiert denn mit einem Dorf, in dem 500-600 Menschen leben, wo jetzt ein Flüchtlingsheim gebaut wird, wo 300-400 Leute kommen, die Sprache nicht sprechen, die teilweise schwerst traumatisiert sind und die keine Begleitung bekommen, kein Fachpersonal. Das kann nicht gut gehen. Natürlich sind diese Gemeinden und diese Kommunen dann vollkommen an ihren Belastungsgrenzen angekommen. Und wenn man das Thema Gefängnis hier sich anschaut, das ist ein weiteres Beispiel dafür. Auch letztens wurde ja nochmal gesagt, was passieren müsste, wenn man alle Menschen, die kriegstraumatisiert sind, hier in therapeutische Behandlung geben würde. Dann wäre sehr wenig Platz für vielleicht Leute, die hier schon immer gelebt haben und auch therapeutische Hilfe brauchen. Das heißt, wir sind an der Belastungsgrenze. Wir haben diese Grenzen vollkommen überschritten. Und trotzdem ist mir ganz wichtig, dass wir die Wut darüber nicht an den Menschen auslassen, die hier sind, sondern an der Politik und an den Politikern, die das verursacht haben. Und noch einen Schritt zurückgehen, müssen wir einfach erkennen, dass die Fluchtursachen das Hauptproblem sind und an denen sind wir massiv beteiligt. Solange wir Länder im Nahen Osten zurück ins Mittelalter bomben und Flüchtlingsströme verursachen, müssen wir uns auch nicht wundern, dass wir selber dann mit den Konsequenzen unseres eigenen Handelns irgendwie konfrontiert werden. Also von der Seite her, bitte diese Art von Ärger, der vollkommen verständlich ist, diesen Ärger bitte in die Politik tragen und nicht an den Menschen auslassen, die hier zu uns gekommen sind. Und ja, natürlich, jede Gesellschaft hat auch ohne Flüchtlinge 10-15% Arschlöcher. Und wenn mehr Menschen kommen, dann wird es 10-15% mehr Arschlöcher geben. Menschen, die gewaltbereit sind, die Grenzen nicht akzeptieren. Aber es gibt nicht nur den Ehrenmord, es gibt auch sehr viel Femizide von weißen Männern an ihren weißen Ehefrauen aus Eifersucht und was auch immer. Also bitte, jede Straftat gleich behandeln. Und natürlich, wenn hier jemand ist, der straffällig wird und nicht mal Papiere hat, dann muss er natürlich zurück in sein Heimatland. Das ist gar keine Frage. Aber die Wut wird ja jetzt oft ausgelassen, eben nicht nur an Leuten, die straffällig geworden sind, und diese Fälle gibt es und das ist natürlich vollkommen unakzeptabel, aber bitte daraus jetzt nicht pauschal irgendwie wieder das Kopftuchmädchen dafür verantwortlich machen oder gar sagen, das Kopftuch oder der Islam gehört nicht zu Deutschland. Natürlich gehört es zu Deutschland mittlerweile. Seit den 60er, 70er Jahren gehört es zu Deutschland. Und wenn wir das Grundgesetz ernst nehmen und eine freie Religionsausübung auch wirklich ehren und sagen, das ist bei uns möglich und trotzdem bei Straftaten, egal welcher Art, alle vor dem Recht gleich sind, dann hätten wir ja gar kein Problem. Aber das findet ja nicht statt. Und da liegt für mich das Problem. Und das müssen wir ganz bewusst und gezielt angehen.
Thomas Genz, parteiloser Bürgermeister der Insel Hiddensee, schlägt öffentlich Alarm. Während die Bundesregierung Milliarden für Panzer, Munition und Aufrüstung mobilisiert, verfallen in seiner eigenen Gemeinde die lebenswichtigen Grundlagen, etwa der längst überfällige Küstenschutz. Die Infrastruktur bröckelt, Förderzusagen verzögern sich, Prioritäten scheinen verschoben. Genz kritisiert, dass ein Land, das sich als globale Ordnungsmacht inszeniert, offenbar nicht mehr in der Lage ist, die elementare Daseinsvorsorge seiner eigenen Küstenorte zu sichern. Hat er recht? Oder die Zeichen der Zeit nicht erkannt?
Ja, so ist es. Ein Land, das sich als Ordnung, als globale Ordnungsmacht inszeniert. Das ist sehr schön ausgedrückt. Und eigentlich habe ich das ein bisschen mit Frage 1 schon beantwortet. Jetzt nochmal vielleicht auf den außenpolitischen Aspekt eingehend. Ein Land, das sich selbst so vernachlässigt, das seine Menschen hier so im Stich lässt. Und das meine ich jetzt nicht nur durch eine vollkommen verfehlte Corona-Politik, sondern gerade bei dem großen Thema Krieg und Frieden überhaupt nicht auf das eingeht, was die Menschen hier eigentlich wollen, ist nicht mehr zu reparieren. Und das Ganze jetzt auch noch auf globaler Ebene mit Personal wie Wadefuhl und davor Baerbock. Wie soll denn das funktionieren? Aber ich denke mir, wahrscheinlich muss es noch viel schlimmer kommen. Wahrscheinlich müssen die Menschen noch mehr, sage ich jetzt mal ganz krass, auf die Schnauze fallen. Es muss an den eigenen Geldbeutel gehen. Ich hoffe, dass sie spätestens dann, wenn sie ernst machen, die Irren, die dort oben sitzen, wenn sie ernst machen, dass sie junge Frauen und Männer einziehen wollen und an die Front schicken wollen, dass dann die Eltern aufstehen und sagen, nein, nicht mit uns. Unsere Söhne, unsere Töchter geben wir nicht, um Reinhard May an dieser Stelle kurz zu zitieren. Ich glaube, der Bürgermeister hat recht mit seiner Kritik. Ich finde es großartig, dass er sich herauswagt. Ich hoffe, viele werden seinem Beispiel folgen. Und ich denke mir, das, was ich zu dem Thema Innenpolitik in der ersten Frage gesagt habe, ist sehr wohl anwendbar auf diese Frage hier. Diese Art der Demokratie, wie wir sie hier simuliert bekommen, ist vorbei und hat sich überlebt.
Die Bundesagentur für Arbeit vermittelt nur noch 4,9% der Arbeitslosen in reguläre Jobs. Also 95 von 100 bleiben außen vor. Warum heißt das eigentlich noch Arbeitsagentur und nicht Wartesaal für Opfer der KI?
Opfer der KI, das wird uns noch ganz, ganz oft begegnen in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren. Ich sehe es jetzt gerade zum Beispiel im Synchronbereich, wo großartige Synchronkünstler und Synchronsprecherinnen und Sprecher jetzt mehr oder weniger ausgemustert werden. Das geht ganz, ganz schnell und leider auch mittlerweile schon richtig gut mit der KI. In der Filmmusik ist es nicht anders. Kollegen von mir gehen jetzt immer mehr in die Richtung und sagen, sie müssen die KI mit integrieren. Und wenn jemand sagt, er braucht ganz schnell einen Score, der klingt wie Howard Shore, damals bei Tim Burton, und das Ganze aber einen Halbton tiefer und ein bisschen langsamer, dann muss es halt sehr schnell gehen. Und das kannst du natürlich nicht machen, wenn du jedes Mal erstmal ein Orchester ins Studio bringen musst. Das heißt, um auf die Bundesagentur für Arbeit zurückzukommen oder darauf kurz einzugehen. Ich weiß nicht, ob diese ganzen Institutionen nicht genauso zu diesem Zerfall gehören, den wir an allen anderen Ecken ja auch wahrnehmen müssen. Ich glaube, wir müssen auch hier vollkommen neu denken. Wir müssen uns dezentral vernetzen. Es gibt da ein großartiges Beispiel neben der Genossenschaft Menschlich Wirtschaften, für die ich schon seit vielen Jahren da im Beirat sitze. Gibt es eine Organisation oder beziehungsweise einen Journalisten, einen investigativen Journalisten, der heißt Derek Brose, der hat dieses Projekt ins Leben gerufen, The People's Reset, und zeigt mehr oder weniger, wie es geht, wie es anders geht, wenn man anders leben will, wie wir uns dezentral vernetzen. Der ist wirklich ausgestiegen. Also wie Tom Oliver Regenauer so schön sagt, der lebt das, wovon wir oft ganz oft sprechen. Und hat kein Bankkonto mehr, hat sich mit einer Kommune zurückgezogen, agiert aber weltweit durch diese Freedom Cells. Es gibt auch in Berlin die Freedom Cells, wo man sich vernetzen kann, wo man dezentrale Strukturen entwickeln kann. Ich glaube, die Agentur für Arbeit ist nur ein Beispiel dafür, dass die alten Strukturen nicht mehr greifen, nicht mehr funktionieren. Und das sollte uns aber keine Angst machen. Wir sollten auch nicht irgendwie deprimiert diesbezüglich in die Zukunft schauen, sondern wir sollten sagen, es gibt doch so gute und schöne Beispiele dafür, wie es anders gehen kann. Wir alle haben in der Corona-Zeit Menschen kennengelernt, denen wir sonst nie begegnet wären. Und daraus haben sich ja auch schon neue Sachen ergeben. Ich habe 80% meiner Bühnen verloren, aber jetzt kommen ganz neue Bühnen dazu. Das ist super. Und diese neuen Konzerte mit diesem Publikum, wo übrigens auch gemischt wird, das ist jetzt nicht so, dass da nur die Corona-kritischen Menschen im Publikum sitzen. Jetzt durch Palästina kommen auch wieder ganz viele Leute zurück, die wir vielleicht bei Corona ein bisschen verloren hatten. Also von der Seite, es passiert so viel. Und ich kann nur darauf hinweisen, am 29. Januar findet ein Kongress von The People's Reset statt in Mexiko. Meldet euch an, wenn ihr Bock habt. Es geht 3 Tage, da werden ganz viele Vorträge gehalten. Kultur findet statt. Es passiert so viel. Also von der Seite her nicht mehr auf die Agentur für Arbeit gucken. Das kann man wahrnehmen als krass. Und ja, durch die KI wird sehr, sehr viel wegfallen. Und damit wir aber nicht wegfallen und damit wir Bestand haben und bestehen können, müssen wir uns anders organisieren. Und da ist sowas wie The People's Reset ein gutes Beispiel dafür. Das war Jens Fischer-Rodrian auf Absolut Uncut. Und bevor ich euch weiterziehen lasse, möchte ich euch einen Künstler vorstellen, den ich gerade selber vor kurzem erst entdeckt habe. Horst Kistner heißt er. Und er hat ein Buch gemacht oder rausgebracht, das heißt Inszenierungen. Und ich werde euch jetzt einfach mal 3 Bilder in die Kamera halten, weil der mich irgendwie auf so eine ganz charmante Art und Weise sehr an Wes Anderson erinnert hat. Vielleicht erinnert ihr euch, der macht so Filme, wo die Szenen extrem inszeniert sind, extrem gut gestellt und gebaut sind. Hier ist zum Beispiel ein Bild von ihm. Und ich spreche jetzt mal ein bisschen, damit die Leute, die nur hören, jetzt nicht denken, mein Gott, was passiert da denn eigentlich? Ihr könnt ja jetzt auf Stopp schalten, wenn ihr euch das Bild länger anschauen wollt. Hier ein zweites, ganz visionär, damals schon 2018, hat jemand doch wirklich die Äpfel geimpft. Achtet mal auf das Glas unten im Bild. Das ist irgendwie abgefahren, wie er das baut. Und der baut wirklich für Stunden eine Szene und dann wird dieses Bild geschossen. Und hier ist noch ein weiteres, auch sowas wie diese Bürgerlichkeit und diesen Ausbruch aus der Bürgerlichkeit ganz gut illustriert. Also, check den mal aus. Ich finde den cool, Horst Kistner. Ich habe keine Ahnung, wie der in den letzten Jahren so drauf war. Seine Bilder sind großartig und ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit und glaubt an die dezentralen Strukturen. Die werden uns in den nächsten Jahren retten. Bis bald.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut.
Jetzt erst recht.